Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, meine Damen und Herren, das Schöne an dieser Sendung ist ja hier, also im Bikini im Studio 1, dass ich sie sehe. Also die Hörer und Hörerinnen, die ja sonst anonyme Masse sind, die man sich vorstellen muss, die sind ja hier. Und ich schaue in ihre freundlichen, offenen Gesichter und merke, sie haben gute Laune, es geht ihnen gut, da geht es mir natürlich auch gleich besser. Auch das gehört zu dieser Sendung, dass man doch atmosphärisch in einer sehr schönen, angenehmen Stimmung hier ist. Also vielen Dank erstmal für Ihr Lächeln, das ist das eine. Und das andere, es führt natürlich rüber sofort zu dem Buch, über das wir jetzt reden wollen, nämlich ein Blick auf unsere Gesichter. Und zwar nicht nur einfach als Masken, sondern vielleicht wirklich als Ausdruck, als Kunstwerk, möglicherweise als Gestaltungsräume. Ich finde das unheimlich spannend, wie wir so schön wurden. Biografie des Gesichts, geschrieben von Rabea Weiser, die ich erstmal ganz herzlich grüße. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was? Und Rabea, bevor wir über das Buch selber reden, ich muss das mal kurz fragen, weil du bist ja eigentlich Musikredakteurin gewesen, auch bei Zeit Online, also ganz tolle Arbeit, finde ich. Hast dann gewechselt zu Alba Berlin. Bist du da jetzt noch, Alba Berlin?
Nein.
Aber da warst du Kulturbeauftragte oder Kulturdirektorin.
Genau, da war ich im Management des Vereins, zuständig für Kulturarbeit, Bildung und Kommunikation.
Genau, und jetzt bist du freie Autorin?
Genau.
Und hast unter anderem dieses Buch jetzt veröffentlicht, das ja erzählt von dem, was wir als allererstes wahrnehmen an einem Menschen. Also wenn man Hallo sagt, jetzt wie ich vorhin, also bei Herrn Neil, den ich überhaupt noch nicht kannte, hat man ja sofort eine Kodierung irgendwie. Lächelt er? Wie schaut er dich an? Schaut er dir in die Augen? Das sind ja alles so erstmal Codes, die ich entziffern kann und die eigentlich überlebenswichtig sind. Insofern ist das Gesicht vielleicht wirklich das Allerwichtigste am Menschen, zumindest in der Kommunikation.
Absolut. Also genau das hat mich am meisten interessiert, dieses Kommunikationsmittel. Was kann das Gesicht eigentlich alles vermitteln? Und wie verändert sich der Ausdruck, wenn wir das Gesicht gestalten, sehr bewusst? Frauen tun das öfters mit Schminke. Und wir sehen zum Beispiel in Social Media, dass sehr viele Menschen auch andere Dinge mit ihren Gesichtern anstellen. Da wird was reingespritzt oder was weggeschnitten, was gestrafft, gezucht. Also was verändert sich mit unserer Kommunikation, wenn wir das alles machen? Das wollte ich wissen.
Das ist unglaublich genau und interessant und beschrieben. Und das sind ja schon erstmal zwei verschiedene Dinge, die du jetzt in einem Satz zusammengefasst hast. Ich habe das ja jetzt verstanden im Buch. Nämlich, das eine ist das Schminken. Das ist das Tägliche. Das machen ja fast alle Frauen, Männer manchmal auch. Wenn ich auf eine Bühne muss zum Beispiel, dann tut das sehr gut übrigens, wenn man so ein bisschen was im Gesicht hat. Das ist ja erstmal ein ganz alltäglicher Vorgang, den du, wenn ich es richtig verstehe, auch total verteidigst. Weil manchmal heißt es ja auch, muss man das machen? Biedert man sich nicht an bei den Männern? So siehst du es ja gar nicht unbedingt.
Nee, gar nichts davon würde ich jetzt grundsätzlich kritisch sehen, weil ich glaube, dass das Maskenspiel, das sich verändern und auch, dass sich ein bisschen verbessern in Erwartung von positiven sozialen Effekten, das ist total normal, das ist total menschlich. Deshalb eigentlich alles, was also dahinter steckt, eigentlich so eine tiefe menschliche Sehnsucht, dazu zu gehören. Wir alle suchen uns Gruppen aus, zu denen wir dazugehören wollen. Und diese Gruppen haben einen bestimmten Stil, ein bestimmtes Aussehen. Und manche sozial und kulturell politisch mächtigen Gruppen sagen uns, wie man aussehen soll, wenn man dazugehören möchte. Das ist alles erstmal okay. Ich werde dann erst so ein bisschen grundsätzlicher kritisch in dem Buch, wenn es darum geht, wie KI und Filter, also wie Techniken unser Bild vom menschlichen Aussehen verändern, ohne dass wir es eigentlich merken, was da schleichend passiert.
Also es gibt ja schon so manchmal auf Insta so KIs, wo da Männer oder Frauen so kreiert werden. Noch merkt man das Künstliche, noch beunruhigt es eigentlich so ganz. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo wir uns dann wirklich verlieben könnten in so ein künstliches Geschöpf.
Das passiert ja schon. Ne? Ich mag mir da nicht anmaßen zu sagen, dass das keine echte Liebe ist, aber es gibt ja schon hunderttausende Menschen auf der Welt, die Beziehungen zu Bots führen. Das sind alles Illusionen, die uns Techniken davor gaukeln.
Geht es in deinem Buch, also ich habe es jetzt gelesen, ich frage aber doch nicht vor allem um Frauen? Also das ist schon der Kern vielleicht der Sache?
Na, es geht vor allen Dingen um das, was wir an Bildmedien in der Nordhalbkugel sehen. Also das, was eigentlich so eine amerikanisch geprägte Kultur ist, die sich eigentlich in der ganzen Nordhalbkugel ausgebreitet hat. Und diese Kultur erfasst eben auch durch die Medien, mit denen wir täglich zu tun haben, Männer. Wenn du sagst, du machst so ein bisschen was drauf, dann liegt das, also wenn du auf die Bühne gehst, dann liegt das daran, dass du in der Öffentlichkeit arbeitest, klar. Wenn jetzt aber sehr, sehr viele Leute sich jeden Tag vor eine Kamera in ihrem Zimmer setzen und eine Öffentlichkeit selber herstellen über Social Media, dann liegt es ja nahe, dass die auch was machen. Mhm. Also dass auch Männer sich schminken. Und dazu kommt, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Menschen, diverse Menschen sehen, Geschlechter, non-binäre Menschen, die einfach, wie ich schon sagte, zu einer bestimmten Gruppe dazugehören wollen, ein bestimmtes Aussehen erreichen wollen. Genau, deshalb ist das Buch eben nicht nur für Frauen aus weiblicher Perspektive geschrieben, sondern umfasst alles, was im Gesicht passiert, bei Männern und bei Frauen.
Also ich kann mal kurz noch einstreuen, dass es da noch immer Ärger gibt, weil meine Frau mal sagt, du musst ja nicht das teure Zeug von mir nehmen, kauf dir doch was für einen Euro, irgendwas
so billiges. Du bist es nicht wert.
Naja, ich sag mal so, wir wissen ja, was so Schminkzeug kosten kann, wenn es gut ist. Und dann findet sie, ist es vielleicht doch verschwendet. Aber es ist ein anderes Thema, weil wir haben jetzt gesprochen über Schminken. Das ist mir wirklich sehr klar in deinem Buch, dass das eben auch eine Form von ja, Selbstbewusstsein sein kann, Selbstermächtigung auch. Ich gehe raus, nicht? Ich schütze mich ja auch im gewissen Sinne. Schwieriger finde ich und unheimlicher, und da gebe ich dir völlig recht im Buch, ist es, wenn es um Operationen geht. Und da ist interessant die Graduierung. Also wenn ich mich ja zum Beispiel, sitze ja alle zusammen, den Hals so machen lassen würde, würde es keinem so auffallen, das wäre auch nicht so weiter dramatisch. Bei den Augen, bei der Nase, beim Mund. Warum wird das immer unheimlicher, wenn man es sieht, wenn man es bemerkt?
Ich glaube, das ist der Punkt. Bemerkt man es oder bemerkt man es nicht? Also es ist ja eigentlich so, wie immer, wenn Kunstfehler passieren, dann fällt das auf und dann verurteilt man es leichter. Die OP-Techniken haben sich aber, wenn man genügend Geld dafür zur Verfügung hat, haben sich so verbessert, dass man es nicht mehr sieht. Also Brad Pitt hat mit Sicherheit einen Facelift hinter
wir
sich.
Wir sprachen vorhin drüber.
Genau, er ist jetzt gerade in einem neuen F1, Film zu sehen, wo es auch um einen älter werdenden Helden geht. Und Brad Pitt sieht nicht mehr so aus, wie er vor 5 Jahren noch aussah. Aber man kann gar nicht so ganz genau, ohne ein geübtes Auge zu haben, sagen, was passiert ist. Er sieht einfach besser aus. Und so sehen wir das eigentlich im Moment an sehr, sehr vielen Hollywood-Stars. Da ist was anders. Die Augen sind ein bisschen wacher. Sie verlieren nicht das Gesicht, mit dem sie arbeiten als SchauspielerInnen. Aber irgendwas ist jünger, optimierter.
Also das ist richtig. Aber es gibt natürlich, ich will es keine Namen nennen, weil es ein bisschen was Diskriminierendes hat, aber es gibt bestimmte Hollywood-Diven, auch in der Vergangenheit, wo es dann wirklich sichtbar ist. Also gerade am Mund, finde ich immer. Das sieht dann mal aus wie Daisy Duck und das funktioniert oftmals nicht so richtig. Und ich habe bei Hedy Lamarr, ist das auch ganz, eine der schönsten Frauen in Hollywood. Und dann ist es ja so, eine misslungene Operation kommt die nächste, die das wieder reparieren soll. Und es wird immer, immer schlimmer. Und unsere Angst, ich bleibe dabei, das Unheimliche ist vielleicht, weil es das Unnatürliche ist. Auch darüber schreibst du ja. Wir streben irgendwas an, was natürlich sein soll und das wird natürlich damit unterlaufen.
Also es gibt aus der Moral, Psychologie so einen Begriff, dass wir Angst haben vor der körperlichen Unversehrtheit. Wenn wir feststellen, da hat jemand sich mutwillig verletzen lassen und hat sein menschliches Aussehen verändert, dann hat er damit eine Grenze überschritten, die eigentlich für Menschen tabu ist, weil es für uns im sozialen Gefüge total wichtig ist, dass wir einschätzen können, wo wir in einer Gruppe stehen, wie wir aussehen und wie sich unser Aussehen zu dem der Gruppe verhält, in der wir uns aufhalten. Und wenn sich plötzlich alle wissentlich, also so, dass wir sehen und mitkriegen in dieser Gruppe, entmenschlichen, nenne ich es jetzt mal, in Anführungszeichen, indem sie dieses Tabu brechen. Es ist einerseits Wettbewerbsverzerrung, auch das spielt in der Moralpsychologie eine Rolle. Aber vor allen Dingen verlieren wir so ein bisschen das Gefühl, an wen wir uns jetzt halten sollen, nach wem wir uns richten sollen. Und ich glaube, dass es eine tiefe, archaische Angst davor ist, dass wir von etwas anderem als Menschen umgeben sind und uns nicht mehr orientieren können.
Also es wäre so in Literatur Frankensteins Geschöpf, wo es dann auch nicht ganz perfekt ist, wie wir wissen, aber dieses Unheimliche, das etwas, was uns ähnlich ist und zugleich nicht ähnlich ist. Jetzt auch als ich hierher fuhr, ich habe darüber nachgedacht, in der S-Bahn, kommen ja so ganz viele, jetzt sind doch Frauen, junge Frauen so rein, sagen wir mal 5, die sich gar nicht kennen und die alle völlig identisch aussehen. Also heute haben wir das ja so, diese langen Haare, die langen Wimpern, die aufgespritzten Lippen. Und dann komme ich schon ins Grübeln und sage mir, Mode hat doch, es ist eine Mode, ne? Hat was zu tun mit Konformität, hast du beschrieben, aber eben auch mit Nonkonformität, mit dem Individuellen, was ich ja zeigen will. Und das löst sich so vor meinen Augen gerade auf.
Ja, ich glaube, da wirken einfach Marketingmechanismen, die sich in Social Media vervielfältigen, potenzieren und eben Bilder, die sich potenzieren, so stark, dass sich ganz, ganz viele jüngere Menschen dem gar nicht mehr entziehen können und denken, das gehört dazu, das muss ich jetzt machen. Das ist meine Peer Group, so muss ich aussehen. Dazu gehören dann eben diese aufgeklebten Wimpern und die gemachten Lippen und die langen Haare. Inzwischen nennt man das Instagram Face. Mhm. Diesen Begriff gibt es seit 6 Jahren ungefähr, aber es ist tatsächlich eine ästhetische Ähnlichkeit, ein Trend, der sich so durchzieht. Also, und das Interessante daran ist, dass es total reduziert ist eigentlich auf biologische Merkmale. Das finde ich jetzt gerade in der Gegenwart so interessant. Warum werden männliche attraktive Menschen immer maskuliner, wenn wir sie, also zumindest die Ideale, die wir auf Social Media sehen, und weibliche Ideale immer femininer? Also man kann da jetzt sehr weit ausholen und das zeitdiagnostisch sehen als Backlash, als Gegenbewegung von konservativen Kräften. Es ist eine neue Ordnung, die sich wiederherstellt, die früher und sehr, sehr Jahrtausende lang gewirkt hat, diese Binarität. Und die war zwischenzeitlich so ein bisschen im Wanken und hat sich aufgelöst. Die Welt wurde diverser und ein bisschen verwirrender für viele. Jetzt wirken die alten Kräfte wieder und wir sehen überall kleine Stupsnasen, dicke Lippen, große Augen, lange, gewellte, glänzende Haare, glänzendes Fell. Also biologische Insignien und bei Männern kantige Knochenstruktur, harte Kiefer, dicke Augenbrauen.
Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber letzte Frage noch ganz kurz, weil es ist sehr genau das Buch. Du gehst auch wirklich die einzelnen Elemente durch, Haut, Nase, Mund, das wird alles ganz genau beschrieben, sehr klug, sehr philosophisch analysiert, aber siehst du jetzt nach dem Schreiben dieses sehr analytischen Buches auch anders in Gesichter? Hast
Absolut.
Du einen anderen Blick?
Ja. Also ich bin mir auch mit der U-Bahn hergekommen und sah alle Menschen vor mir auf ihre Telefone starren. Ich nutze diese Gelegenheit, um mir die Gesichter anzugucken und zu versuchen, darin zu lesen. Hat diese Person ein gutes Leben? Wenig geschlafen? Ist sie gut ernährt? Lacht sie viel? Trauert sie? Das macht mir schon jetzt auf jeden Fall mehr Spaß und ich glaube, ich bin ein bisschen empathischer geworden dadurch.
Wie schön, wenn ein Buch mit Schreiben erstmal sowas auslösen kann. Ich denke, Lesen kann das auch auslösen. Man sieht sich auch selbst anders, auch darüber schreibst du ja. Also das Spiegelbild, das andere Ich, das ja eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Es ist ja nicht vorgesehen, dass wir uns selbst sehen. Das haben wir ja geschaffen, diese Möglichkeit. Sondern wir sehen den anderen und spiegeln uns eigentlich in dem anderen. All das kann man hier sehr interessant und sehr spannungsvoll nachlesen in dem Buch Wie wir so schön wurden. Auch ein schöner Titel, eine Biografie des Gesichts von Rabea Weiser. Erschienen bei Diogenes, da haben wir jetzt wieder ein griechisches Wort. Da kann man dieses Buch also erwerben. Ganz herzlichen Dank, Rabea, und danke für den Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte.